Hello, everyone.
Guten Abend. Vielen Dank, dass Sie noch alle da sind. Und vielen Dank auch für die Einladung und für die freundlichen Worte zur Einführung. Das Papier, was ich heute Abend vorstellen möchte, basiert auf meinen Studien zur Abby Reed Gray und entspringt auch meinem Interesse an der Abstraktion im Zeitalter des Kalten Krieges und auch Figurationen, das, was wir verhandeln als Künstler im Nahen Osten. Das ist ein sehr reichhaltiges Thema. Das ist etwas, was gerade erst so an die Oberfläche gekommen ist. Und es handelt sich hier um einen anderen blinden Fleck in der Geschichte. Wie sieht das aus mit der nicht westlichen Welt und wie passt sie sich ein oder wie ist die Beziehung zur kanonisierten Geschichte der Kunst und der Politik im Westen? Die Geschichte der Kunst als weiche Kunst ist auch die Geschichte der Internationalisierung der Kunst durch Institutionen, durch legale Parameter, durch Ausstellungen und so weiter. Diese Geschichte kann nachverfolgt werden bis hin zum Ersten Weltkrieg, vielleicht auch noch davor, und korreliert sozusagen mit diesem Ersten Weltkrieg. Und es geht um eine Initiative, den Kanon, normalerweise den französischen Kanon, wiederzuspiegeln durch Reproduktionen. Und ich bin fasziniert davon, wie diese Reproduktionen ein eigenes Leben, ein etwas eigenes annehmen in diesem Zeitraum. Die internationale Kunstwelt konstituiert sich darum herum. Nach dem Ersten Weltkrieg kommt es zum Völkerbund. Da gibt es die ersten institutionalisierten Kunstformen. Und natürlich wissen wir auch, UNESCO, ICOM und so weiter führen dieses Gedankengut dann weiter. Ich werde heute mich auf eine amerikanische Sammlerin konzentrieren. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, ihr Ansatz ist nämlich etwas anders als der Ansatz anderer Sammler im internationalen Bereich. Wir werden sehen, dass es einmal das Individuum ist, das hier verortet wird und gerade in Bezug auf die Beziehung zwischen der einzelnen Person zu einer anderen Einzelperson im Gegensatz zu den Beziehungen zwischen Staaten. Und dann die Frage nach der Kommunikation. Abby Reed Gray wollte immer nur originale Werke auf Wanderausstellungen schicken, also nicht Reproduktionen. Das ist für sie auch sehr wichtig und wichtig für uns, wenn man das Narrativ der Internationalisierung hier betrachten möchte. In dieser Periode hat man dieses binäre Kommunismus, Demokratie, Abstraktion, Figuratives. Und wenn es um Länder geht, die bündnisfrei sind gegenüber anderen Ländern, die in einem Bündnis stehen, dann ergibt sich die Frage, wie dieses Binäre praktisch vermittelt wird bzw. verhandelt wird. die Verhandlung, die Annahme dieser abstrakten Elemente oder figurativen Elemente kann man auf unterschiedliche Art und Weise strategisch angehen, wie das die Künstler auch tun. Es geht hier nicht nur um den herrschenden Konflikt im Kalten Krieg, sondern es geht auch um verschiedene Sprachen, die gesprochen werden. Also einmal die Ansprache an das Lokale, das eigene Publikum, dann Dritte, die einbezogen werden, andere Kollektive. Das macht das alles komplex, aber auch reichhaltig und nuanciert. Eine interessante Geschichte, die wir im Grunde genommen gerade erst entdecken. Ich freue mich also, hier zu sein, nicht nur als Kunsthistorikerin mit einem besonderen Interesse für diese Zeit und diese Thematik, sondern auch in gewisser Weise als Vertreterin des Metropolitan Museum in New York. Die Met spielte zwar eine Rolle in der Geschichte der Parapolitik, eine kleine Rolle, aber eine interessante. Gestern haben wir vom Technical Assistant gehört, der vom Museum of Modern Art gesprochen hat. Es war sehr interessant und er hat diesen Schlüsselaugenblick der amerikanischen Geschichte beleuchtet. Und ich denke, das erkennen Sie, das ist eine Arbeit, die in einer Ausstellung mit dem Titel Advancing American Art gezeigt wurde. Das ist eine Ausstellung, die negative Aufmerksamkeit erregt hat. Also Politiker sprachen sich gegen diese Ausstellung aus. Sie eröffnete im Oktober 1946. An der Met zeigte Gemälde und Aquarelle von 45 amerikanischen Künstlern, erworben vom ehemaligen Walker Art Center Kurator Leroy Davidson mit Mitteln des US-Außenministeriums. Trotz des wichtigen Erfolgs der Ausstellung in New York und später außerhalb der USA prangerten republikanische Kongressmitglieder, vielleicht in der Hoffnung, von der Nachricht einer staatlich finanzierten Kunstsammlung zu profitieren, die Sammlung, die Ausstellung, die Kunst und die moderne Kunst generell als politisch und ästhetisch verdächtig an. Das führte schließlich dann zum Abbau der Sammlung im Auktionshaus als überflüssiges Vermögen der War Assets Administration im Jahre 1948. Und das fuhr einen Verlust von ca. $50,000 ein. Künstler, deren Werke gezeigt wurde, unter anderem Stuart David, Romare Bearden, Ben Chan, Georgia O'Keeffe, Jacob Lawrence, Marsden Hartley und andere, wurden als modernistisch, abstrakt angeprangert und dementsprechend als unamerikanisch. Und das heißt, im Kongress hieß es, das sei unamerikanische Kunst, und das prangerte man an. Die politischen Folgen von Advancing American Art verleiht dem politischen Wandel, der sich in Richtung Rauswurf des Staates sozusagen bei der Kunstförderung und Kultur in Übersee vollzieht, ein Gesicht. Nach 1946 wurde die öffentliche Aufmerksamkeit sowohl im In- und Ausland stattdessen auf eine Reihe von Privatinitiativen und Institutionen gelenkt. Ende der 50er Jahre suchte Abby Reed Gray nach einem neuen Weg. Ihr Ehemann war 1956 verstorben und hatte sie unerwartet als reiche Witwe zurückgelassen. Nach einer 2,5-monatigen Reise, die sie unter anderem nach Iran, Indien und Pakistan führte, gründete sie 1962 die Abby Gray Foundation mit dem Ziel, den künstlerischen Austausch zwischen den USA und dem Rest der Welt zu fördern und um die amerikanische Kunst im Ausland zu fördern. Gray und ihre Stiftung hielten an einem Verständnis von Kunst als einer universellen Sprache fest. Das ist hier ein Bild der Ausstellungshalle, der Ausstellung Communication by Art. Anfang der 60er Jahre in Lahore wurde diese Ausstellung gezeigt. In einem Brief an seine Exzellenz Herr M. Palbot, dem Schwager des Schah von Iran, versichert Gray, dass eine Wanderausstellung zeitgenössischer iranischer Künstler 1962 von der Stiftung organisiert würde und sie weiterhin Freunde für den Iran gewinnen würde über die Sprache, die ein universales Kommunikationsmittel ist, nämlich die Sprache der Kunst. Diese Sprache sollte eine Konversation sein, das heißt also ein Hin und Zurück zwischen den Kulturen und Nationen und zwar von Individuen gestaltet, wie sie betont. In einem Artikel zur selben Ausstellung in Minneapolis wird sie wie folgt zitiert: Ich denke, wir haben gezeigt, dass Privatmittel und individuelle Arbeit dazu beitragen können, den kulturellen Austausch verständlich machen können. Naja, vielleicht meinen Sie, dass die Dame etwas zu viel protestiert, aber sie sagt auch, es zeigt, was die Bürger ohne die Hilfe der Regierung leisten können. Diese Behauptung macht natürlich nur Sinn, wenn man die Finanzierung und organisatorische Unterstützung, die beständig von der United States Information Agency und später vom Smithsonian Institute geleistet wurden, außer Acht lässt. Also von den frühesten Wanderausstellungen der 60er Jahre bis zum Engagement beim amerikanischen Pavillon auf der ersten und zweiten Triennale zeitgenössischer Weltkunst, die 1968 und 1971 in New Delhi stattfand. Andere bekannte Mitarbeiter, da gab es viele von, und das vergisst man oftmals in diesen Diskussionen, aber das war anerkannt. Es war jetzt nicht eine einseitige Geschichte, ein einseitiger Prozess, nur in eine Richtung gehend. Es gab viele Institutionen in diesen Ländern, die Gray Foundation ansprechen wollte. Das waren wirklich Partner, es waren Gesprächspartner, aber einige wurden auch mitgesponsert von dem amerikanischen Außenministerium. Also Iran wird sozusagen mein Fall sein, den ich hier vor allem besprechen werde. Und hier wurde Zusammenarbeit gestaltet mit der iranisch-amerikanischen Gesellschaft, gesponsert vom USIS, die American Friends of Middle East und das American Specialist Program des Außenministeriums sowie die Kunstverwaltung des Iran. Grays Beteiligung an dem kann natürlich nicht auf die Rolle der Frontfrau reduziert werden. Die Stiftung entstand aus einem eigenen Interesse heraus, aufgrund ihres Appetits als Sammlerin und ihrer Leidenschaft für zeitgenössische Kunst sowie für den arbeitenden Künstler, dem kreativen Menschen, der mit Konzepten, Werten und Problemen ringt, die Teil der zeitgenössischen Situation sind. Also sie schuf schließlich eine Sammlung von über 1000 Werken mit besonderer Konzentration auf zeitgenössische Kunst aus Iran, Indien und der Türkei. Gleichzeitig zeigen die Schlüsselelemente im Stiftungsgedanken deutlich die Grundsätze auf, die zu diesem Zeitpunkt das Außenministerium im Umgang mit den Künsten als kultureller Propaganda etabliert hatte, so könnte man es vielleicht formulieren, und die dem allgemeineren Rahmen der amerikanischen Außenpolitik im Nahen Osten und Südasien folgte. Es lohnt sich, auf drei spezielle Überlappungen hinzuweisen. Leroy Davidson, dessen konzertierte Bemühungen, eine Sammlung amerikanischer Kunst im Auftrag des State Department herzustellen, Debakel Advancing American Art mündeten, zielte auf eine eher enge Gruppe als bevorzugte Zielgruppe für Ausstellungen amerikanischer Kunst im Ausland ab. Dies sei, so sagte er, keine Massenware, sondern ein Medium. Und auf dieses Wort komme ich noch zurück, dass sich auf kleinere Gruppen mächtiger Meinungsbildner konzentrieren würde. Der Fortschrittsbericht Nummer 1 der Gray Foundation erklärte seine Präferenz für einen zielgerichteten Ansatz auch als Präferenz statt eines Gießkannenprinzips und entschied, dass im Mittelpunkt der ernsthaft Studierende und Profi statt der breiten Öffentlichkeit stehen sollte. Die Gray Foundation trat an kleinen Orten in Erscheinung, vor allem in Universitätsgalerien in den USA, im Ausland ebenfalls. Die Herangehensweise war klug und nimmt den Erfolg der Barjil-Stiftung voraus, die eine ähnliche Strategie zur Förderung der modernen arabischen Kunst auf der internationalen Bühne verfolgt. Abby Gray schrieb, wie man sieht, sollten die kleinen Ausstellungen gar nicht spektakulär sein. Sie waren alles andere als ein Selbstzweck. Sie waren ein Kommunikationsmittel, eine Verbindungslinie, eine Autobahn, ein Kanal oder eine Passage. Der wechselnde geografische Rahmen der Gray Foundation, das hier der zweite Katalog abgebildet, der Triennale in Indien und ein Foto des amerikanischen Pavillons. Und die Gray Foundation hatte hier einen Anteil an der Errichtung. Also dieser wechselnde geografische Rahmen der Gray Foundation. Von 1961 bis 1967 standen Iran, die Türkei und Pakistan im Mittelpunkt der Stiftungsinitiativen. Werke aus allen drei Ländern wurden auf US-amerikanischen und internationalen Bühnen ausgestellt. In allen drei Ländern wurden umgekehrt auch Ausstellungen amerikanischer Kunst gezeigt. Insbesondere die fünfte und letzte Teheraner Biennale verfolgte einen regionalen Fokus. Also 66 war das. Die Teilnehmerzahl war auf Künstler aus der Türkei und Pakistan beschränkt und auch natürlich Iran. Ihre Partner in der regionalen Kooperation für Entwicklung oder RCD. Die RCD wiederum war zwei Jahre zuvor unter der Schirmherrschaft von CENTO, der Central Treaty Organization, gegründet worden, einem Militärabkommen von 1955. Ursprünglich als Bagdad-Pakt bekannt, gehörten zu den ursprünglichen Unterzeichnerstaaten der Iran, die Türkei und Pakistan, ebenso wie der Irak und das Vereinigte Königreich. 1959 zog sich der Irak nach dem Baath-Putsch aus dem Pakt zurück und die USA schlossen sich als assoziiertes Mitglied der CENTO an. Eines der ursprünglichen Ziele des Pakts war es, den sowjetischen Ambitionen in der Region Einhalt zu gebieten. Die Beziehungen zwischen Indien und der UdSSR intensivierten sich in den späten 50er und frühen 60er Jahre als Reaktion auf die Interessen der USA und Chinas in Pakistan. In Ägypten pflegte der panarabische Führer Nasser den Umgang mit der Sowjetunion. Abbey Gray unternahm jedoch 64, 65 und 68 drei Sammel- und Forschungsreisen nach Indien vor und der öffentliche Fokus der Gray Foundation verlagerte sich zwischen 67 und 71 nach Indien. Grays Engagement mit Indien wurde aufgrund zweier großer militärischer Konflikte eingerahmt. Einerseits der chinesisch-indische Grenzkrieg von 62, der Pakistan näher an China heranrücken ließ und die US-Unterstützung für Indien auslöste. Andererseits der Krieg zwischen Indien und Pakistan von 71, der zur Gründung von Bangladesch und zur Errichtung des 20-jährigen Vertrages über Freundschaft und Zusammenarbeit zwischen Indien und der Sowjetunion führte. Dies ist eine Landkarte, die zeigt, wo Abbey Gray seit den 60er Jahren überall gewesen ist. Ich habe in den Gray-Archiven bisher nichts gefunden, was ausdrücklich bestätigen würde, dass es eine bewusste Ausrichtung der Stiftungsplanung an die wechselnden Ziele des Außenministeriums in der Region belegt hätte. Ich habe auch in der Sekundärliteratur nichts über diese besondere Synchronizität gefunden. Abbey Gray zog es vor, ihren Kunstgeschmack auf einen unpolitischen und fernen Orient abzubilden, indem sie Iran und Indien in einer einzigen Ausstellung trennte und eine der letzten und umfassendsten Präsentationen der Gray-Sammlung unter dem Titel 1001 One World Through Art zeigte. Die Referenz bezieht sich natürlich auf 1001 Nacht sowie die Anzahl der in der Ausstellung enthaltenen Werke. Abgesehen von der Tatsache, dass sich der Schwerpunkt auf die Entwicklung der geografischen Ausrichtung konzentriert, kann man fairerweise sagen, dass die Förderung der Kommunikation durch Kunst, durch die Stiftung und die Tendenz, das Kollektiv und das Individuum in Einklang zu bringen, die Kunstpolitik des Außenministeriums widerspiegelt. Die erste Initiative der Stiftung, eine kleine Ausstellung von Werken von Künstlern aus Minnesota, wurde vom USIA-Programm People to People unterstützt, das 1956 gegründet und von Dwight D. Eisenhowers Maxime geleitet wurde, dass friedliche Beziehungen zwischen Staaten Verständnis und gegenseitigen Respekt zwischen Individuen erfordern. In einem wahrscheinlich unbeabsichtigten Echo dieser Worte heißt es in einem undatierten Fortschrittsbericht der Stiftung, der sich auf seine Wanderausstellungsinitiative bezog, Wir stellten fest, dass es eine persönliche Note verleiht, wenn ein Amerikaner hier Mrs. Gray mit den Exponaten reist. Auch wenn Kunst eine universelle Sprache ist, profitierte sie von ihrer Nähe zu verschiedenen Personen, die ihre Dienste als charismatische Dolmetscher anboten. Letztendlich wäre das wahrscheinlich auch das, was Abby Gray zu ihrer Rolle sagen würde. Sie sagte 1975 bei der Eröffnungsausstellung der Gray Art Gallery und des Study Center der NYU, ich bin keine Kunstsammlerin im üblichen Sinne, sondern habe versucht, die Kommunikation zwischen den Völkern dieser Welt durch Kunst zu verbessern. Mich hat besonders der Bruch mit traditionellen Kunstformen interessiert. Die Figur, die in der Öffentlichkeit eine solche Rolle zu spielen hatte, war jedoch nicht der Mäzen oder Sammler, sondern der Künstler. Im selben Bericht heißt es, da Kontakte zu Künstlern anderer Länder hergestellt wurde, hat sich gezeigt, dass die Welt prinzipiell eine Sprache spricht. Der Künstler ist der globale Dolmetscher. Die Stiftung fand einen talentierten und energiegeladenen Künstler, der diese Rolle übernahm. Und zwar der iranische Künstler Parviz Tarnavoli. Den sieht man hier in der Mitte auf diesem Foto. Und das ist sozusagen die erste Begegnung. Und nachdem sie sich getroffen hatten, hat sie sein Studio besucht und hat das Bild rechts, seine erste Arbeit, in ihre Sammlung aufgenommen. Gray war eine wichtige Unterstützerin von Tarnavolis Arbeit, was sich in ihrer Sammlung widerspiegelte. Sie hat da fast 80 von ihm gekauft. Und sie befinden sich jetzt in der Gray Art Gallery an der NYU. Im Jahr 1962 gewährte die Stiftung Tarnavoli ein sechsmonatiges Stipendium, damit er die Minneapolis School of Art als Gastkünstler besuchen konnte. Er blieb weitere 2 Jahre als Mitarbeiter dieser Institution. Nachdem Tarnavoli in den Iran zurückgekehrt war, stellte Gray Gelder für eine Bronzegießerei an der Universität von Teheran zur Verfügung, die 67 geschaffen wurde. Das ist Mrs. Gray, die Universität besucht. Und da gibt es also ein merkwürdig aussehendes Live-Model. Aber es gibt sehr schöne Aufnahmen von damals. Hier noch eins. Tarnavoli spricht zu Farah Diba. Das ist sozusagen die offizielle Absegnung dieser künstlerischen Anstrengung. Tarnavoli wiederum schuf Verbindungen zwischen Abby Gray und zeitgenössischen Künstlern im Iran. Während ihrer fast jährlichen Reisen in das Land und leider ist die Rednerin jetzt nicht mehr zu hören, weil sie nicht mehr ins Mikrofon spricht. Die Dolmetscherin schaltet sich kurz aus.
On this visit to the studio. So, Tarnavoli contributed actively to the Gray Foundation's exhibition program, and back in Iran, Shiva Bala.
Im Iran berichtete Shiva Balagi, dass diese Verbindungen halfen, auch ein Seminar über zeitgenössische iranische Kunst in der iranisch-amerikanischen Gesellschaft zu organisieren. Während seines Aufenthalts in Minnesota organisierte Tarnavoli eine wichtige Ausstellung mit dem Titel 14 Contemporary Iranians, die 3 Jahre lang unter der Schirmherrschaft der Western Association of Art Museums durch die USA tourte. In dieser Zeit, also das war so etwas Einzigartiges, aber in dieser Zeit arbeitete er für das amerikanische Publikum auch als Dolmetscher der Ausstellung und der hierin erhaltenen Arbeiten. In den Medienberichten zu seinen Vorträgen wird der junge Künstler als Kulturfolie oder als Kritiker oder Kunsthistoriker dargestellt. Das heißt, seine Fähigkeiten wurden in den Dienst der persischen Kultur und Identität gestellt, aber auch seine Persönlichkeit wurde einbezogen. In einem Vortrag mit dem Titel My Country and Its Culture zu 14 Contemporary Iranians demonstrierte Tanavuli, wie der ältere persische Stil der Malerei mit den neuesten Symbolen vermengt wird und dadurch zeitgenössische iranische Malerei schafft. Die Symbole der Mythen seines Volkes beeinflussen seine Arbeit, neben seinem Interesse ähnlich einer diebischen Elster, durch das er Anleihen bei einer Vielzahl von Motiven der zeitgenössischen iranischen Shi-Kultur und einheimischen Traditionen nimmt, annektierte Tanavuli auch gut etablierte kunsthistorische Symbole, indem er seine Arbeit für ein amerikanisches Publikum lesbar machte. Jedes kreist um ein vermeintlich umfassendes Bilderverbot oder die sogenannte religiöse Sanktion gegen die gegenständliche Kunst oder die Figur, die Abbildung der Person im Islam. Ein Artikel zur selben Veranstaltung mit dem Titel Junger iranischer Künstler erklärt Werke im Art Center berichtet, dass Tanavuli erklärte, dass der Grund dafür, warum in der frühpersischen Kunst keine Personen gezeigt wurden, jener war, dass dies als Sakrileg galt. Im Artikel heißt es weiter, Tanavuli wies darauf hin, dass traditionell iranische Kunst nicht perspektivisch ist, sondern flach aussieht. Dies sagte er, mache es schwierig, einen dreidimensionalen Effekt zu erzielen, als er in Italien Bildhauerei studierte. Die antinaturalistischen und antiakademischen Qualitäten der islamischen Kunst, so wurde das beschrieben, positionierten ihre späteren Praktiker auf einem Gebiet, das sie mit Amerikanern oder europäischen Modernisten teilten, ohne die eigene kulturelle Authentizität aufzugeben und ohne das Feindbild des Derivats heraufzubeschwören. Er erklärte, dass der persische Künstler besonders in der Vergangenheit das malte, was er vor seinem geistigen Auge sah und nicht das, was er mit seinen Augen sah. In einem Interview mit dem Tehran Journal aus dem Jahr 1968 wiederholte er dies ähnlich, als er den persischen Künstler mit dem Philosophen und Dichter gleichsetzte. Die griechische Skulptur ist die Grundlage der westlichen Klassik und diese Skulptur ist wie so ein Avatar. Und er sagt also, diese Skulptur ist die Grundlage der westlichen Klassik und der westlichen Philosophie. Und sie unterscheidet sich deutlich von der persischen Kunst und der persischen Philosophie. Wir waren immer Idealisten, Dichter. Wir kopieren nie genau, sondern verschönern und verzieren immer mit Poesie und Fantasie. Ein Baum, der von einem persischen Künstler oder Miniaturisten geschaffen wurde, ist kein natürlicher Baum mehr. Er ist mehr und weniger als ein Baum. Immer etwas Vollkommenes, das über dem Realismus steht. So. Der Satz mit dem geistigen oder vor dem geistigen Auge erscheinen könnte einen platonischen Idealismus bedeuten, geht vielmehr um einen durch Imagination vermittelten Idealismus, der mehr und weniger wiedergeben kann als der westliche Naturalismus und Tanavulis Verständnis einer besonderen persischen Haltung zur künstlerischen Moderne. In einem kürzlich erschienenen Essay mit dem Titel »Der Muslime Picasso oder wie das Bilderverbot« modern wurde, Teil 1, spürt der islamische Kunsthistoriker Barry Flood eine Reihe von Kommentaren von Kunsthistorikern in Europa und dem Nahen Osten nach. Übrigens ist das eine Konversation, die nicht nur in Europa geschieht, sondern auch im Nahen Osten. Und hier wird der Anti-Ikonismus der islamischen Kunst mit der Abstraktion der Avantgarde verbunden. Gestatten Sie mir ein längeres Zitat. Die Standardanalogie zwischen moderner Abstraktion und der wahrgenommenen Flachheit, Zweidimensionalität, den antiskulpturalen Qualitäten und der Ablehnung des Naturalismus in der byzantinischen und islamischen Kunst wurde in den 1940er Jahren wiederholt und 1958 von Clement Greenberg deutlich aufgegriffen, als er von Künstlern wie Barnum Newman und Mark Rothko schrieb. Mitte des 20. Jahrhunderts durchdrangen die Wechselbeziehungen zwischen vormoderner und moderner Kunst die Erfahrung beider und vermischten sie mit Intertextualität oder Intervisualität. Die Bewertung der als abstrakt empfundenen Qualitäten der islamischen Kunst war Teil eines breiteren Phänomens des 20. Jahrhunderts, das die Abstraktion als Geschmack der Zeit mit Rückbezug darstellte. Die Rezeption spätantiker, mittelalterlicher und vormoderner islamischer Kunst als abstrakter Kunst wurde von einem modischen Trend des 20. Jahrhunderts für Abstraktion gespeist, der wiederum bisweilen durch die Erfahrung vormoderner Kunst geprägt war. Nun, es verwundert nicht, dass dieses Gleiten der islamischen oder zwischen der islamischen und der modernen Abstraktion und die seltsame Erscheinung ersterer als Derivat in Anspruch genommen zu werden, obwohl sie einem historischen Präzedenzfall folgt, fand den Weg in einer Rezension von 14 Contemporary Iranians mit folgender Bemerkung eines Kritikers. 43 Werke, Aquarelle, Zeichnungen und Ölgemälde zeigen faszinierende Kontraste der mittelalterlichen figurativen muslimischen Kunst mit Werken, die eindeutig vom Kubismus Picassos inspiriert sind. Was sehen Sie hier? Das ist eine Skulptur von Tanavoli, aber vor einem persischen Teppich. In dieser Kunstausstellung 1001 Das ist wichtig, weil Tanavoli an dem intertextuellen oder intervisuellen Verständnis seiner Arbeit festhält, als er eine seiner Skulpturen, wie ich sagte, vor einem persischen Teppich inszenierte und beide zu einem hybriden Werk verschmelzen ließ, in dem die visuellen Signifikanten islamisch und modern austauschbar auf Figur und Hintergrund angewendet werden können. 1001 One World Through Art, in der das Werk aufgebaut wurde und zu deren Installation Tanavoli selbst beitrug, enthielt auch eine spezielle Sektion, die den traditionellen Künsten des Islam gewidmet war. Das sind einige Fotos, vor allem die beiden oben oder die beiden oberen Streifen. Das Voice-Over für einen Film, an der die Gray Foundation teilnahm, aus dem Jahre 1970 mit dem Titel Dichter, Philosoph, die Wiederbelebung des Bronzegusses im Iran, in dem Tanavoli auftritt und die Feier der Schenkung einer Gießerei an die Universität Teheran gezeigt wird, nehmen ein ähnliches Skript an. Und das ist das Skript der Intervisualität und Intertextualität. Das ist sozusagen eine Szene daraus. Da heißt es Menschen im Park. Seit der Wiederbelebung des Bronzegusses wurde die Gießerei von der iranischen Regierung beauftragt, Skulpturen für zahlreiche Gärten und öffentliche Bereiche auszuführen. In einem anderen Park spielt der Kronprinz von Iran mit seinen Freunden.
Und hier sieht man schon am Horizont, so wie die Gray Foundation und Abel Grays Beziehung mit zu Tanavoli und seine Vorstellung dessen, was er macht und wie man das sichtbar machen kann für verschiedenes artiges Publikum, sehen wir anderes zentrales Element, nämlich die Rolle des iranischen Staates und der Kaiserfamilie. Und hier sind weitere Fotos und ich spekuliere hier nur, aber das sieht hier so aus, dass hier ist eine öffentliche Skulptur, die installiert wird, ist noch nicht ganz abgedeckt und man hat hier einige Details und man sieht hier die Menschen, die da herumlaufen. Die Gegenüberstellung von neuen Bronzeskulpturen, die in der Bronzegießerei von Gray hergestellt wurden und die die öffentlichen Räume in Teheran schmückten und das Filmmaterial des iranischen Kronprinzen halfen den Zuschauern, die kaiserliche Familie als den führenden Mäzen der zeitgenössischen Kunst im Iran zu identifizieren. und ein wechselseitiges Verhältnis zwischen den beiden zu vermuten. Die neuiranische Kunst diente als Folie für das neuiranische Reich. Tanavuli gilt als Schlüsselfigur, wenn nicht sogar als Mitbegründer der in den 60er und 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts im Iran gefeierten Sakai-Schule, die in dieser breiteren staatlich geführten Initiative eine zentrale Rolle spielte. Der Architekt des Teheraner Museums für zeitgenössische Kunst, der Cousin der Kaiserin, Kamran Diba, scherzte, dass Sakahani eine Form der spirituellen Pop-Art darstelle und behauptete, dass es eine Parallele zwischen Sakai und Pop-Art gibt, wenn wir die Pop-Art vereinfacht als Kunstbewegung betrachten, die die Symbole und Werkzeuge der Massenkonsumgesellschaft als relevante und beeinflussende kulturelle Kraft sehen. Sakahani-Künstler betrachten die inneren Überzeugungen und populären Symbole, die Teil der Religion und der Kultur des Iran waren und vielleicht genauso konsumiert wurden wie Industrieprodukte im Westen. Ich wollte nur ein Bild zeigen von Sakahani. Das ist die Referenz zu dieser Struktur. Das ist ein Brunnen mit Verbindung zu der Kabbala-Geschichte und der religiösen Praxis der Schieden und die Farben, die Kombination der Farben und das Wasser sind wichtig. Und manchmal kommen die Menschen und hängen dort Schlösser dran und für halten ein Gebet oder in der Hoffnung, dass Wünsche in Erfüllung gehen. Und das war charakteristisch für der visuellen Volkskultur, die mit der Sakahani-Schule in Verbindung stehende Künstler genutzt haben für ihre Arbeit. Und die Beschreibung der Sakahani-Schule, spirituelle Pop-Art zu machen, scheint besonders passend zu sein für Tavanavlis Schrottskulpturen, die, was er sagt, traditionelle Materialien wie Kupfergefäße, Teppiche und Kalligraphie mit westlichen Importen wie Plastik, Leuchtstoffröhren und elektrischen Geräten kombinieren, so sagt er. Und diese Arbeit hat man vor dem persischen Teppich gesehen in der One World Ausstellung. Und Hossein Sanavudi, ein weiterer Künstler dieser Gruppe, nutzte halluzinatorische braungrüne Leinwände mit Motiven des Schirmaterials und visuelle Kultur. Und dies trug entscheidend zur Entwicklung einer locker definierten Ästhetik dieser Gruppe bei. Überraschenderweise vielleicht wurde diese Ästhetik national und international vom Staat und von der herrschenden Familie als die bevorzugte Bildsprache für eine neue iranische Identität propagiert. Und diese Initiative wurde auch von den Bemühungen von Abby Gray unterstützt. Ich denke, es ist wichtig zu unterstreichen. Und wie Mohammed Reza Pahlavi sagte, dass diese Künstler, die die Kultur des Volkes und materielle Kultur zusammengebracht haben, immer in, was immer zitiert wird, als in dem Reich von Teheran, wo der Bazar ist, wo der auch eine wichtige politische Rolle spielt und natürlich auch zu der Revolution von 79 der Hintergrund war, der Ursprung war und wird auch gesehen als eine authentische populäre Kultur des Irans sehen. Also er sagt, sie nutzten das Rohmaterial aus von Arbeiterschicht bewohnten Gegenden und nutzten das für eine vernakuläre Kultur, für als Symbole aus dem Kontext im Dienst der staatlichen Ideologie nach dem Staatsstreich von 53. Also dieses Material und die Objekte werden eingebettet, die assoziiert sind mit der, dem politisch sensibelsten Teil der Stadt und wo auch die Bevölkerung liegt. Aber wenn das in die Kunstwerke aufgegriffen wird, dass ein neues visuelles, eine visuelle Sprache für den Staat und für den Schah. Und kommen wir nun mal zu Hamid Riza zurück. Das sind zwei Pop-Art-Gemälde von Andy Warhol, die von dem Schah beauftragt wurden. Es gibt dann noch ein drittes, der Zwillingsschwester, ein Porträt der Zwillingsschwester des Schahs. Und er wurde gesagt, nicht diesen pinken Lippenstift für den Schah zu benutzen. Und der Andy Warhol war der offizielle Porträtmaler des Schahs und der kaiserlichen Familie. Wir wissen also, dass es hier die Verbindung zur Pop-Art gab und dessen, was im Iran geschehen ist. Und 1953 kam dann Premierminister Sattar wieder an die Macht und der Schah. Das führte dann zu der Weißen Revolution, die vom Schah inszeniert wurde und führte zu groß angelegten Infrastruktur- und Industrieentwicklungen, einer Bildungsreform und der Umverteilung des landwirtschaftlichen Landes. Die Förderung von Kunst und Kultur stellte eine weitere wichtige Säule des Reformprogramms des Schahs dar. 71, das ist vielleicht auch ein bekanntes Bild, hat 69 Staatsregierung und Regierungschefs und königliche Hoheiten kamen nach Teheran, um die Gründung des Reiches oder den Jahrestag der Gründung des Reiches zu feiern. Und die imperialen Porträtdarstellungen reichten nicht aus. Und ich wollte das nochmal zeigen. Ich finde dieses Foto so toll. Das sind drei Büsten der kaiserlichen Familie von Shahdus Shambazi. Aber was erforderlich war, war eine wirklich moderne Kunstform, die vom Staat okkupiert werden konnte. Und wenn diese Ausstellung des Kalten Kriegs ein Medium war, mit der wir fanden, dann funktioniert es für die Grave Foundation als ein Medium der Kommunikation. Und die Arbeiten, die sich den iranischen Künstlern widmeten, schienen mehrere Sprachen zu sprechen. Tavernis bejubeln einer poetischen und philosophischen Abstraktion seine Unschuldsbeteuerung gegenüber einer naturalistischen westlichen Tradition, wurden einerseits von einem Ausstellungsmedium getragen, das sich auf seine Rolle als Interpret und die Einbeziehung in das Werk und ohne iranische traditionelle und religiöse Kunst und materielle Kultur stützte. Bei näheren Betrachtungen seines persischen Telefons, wie es hieß, wird hier sofort der Verdacht geweckt, dass hier etwas Verdächtiges, Erotisches gibt, etwas Fallisches. Und nicht nur bildlich. Und endlich auf der Website von der Gray Art Gallery, dort wird gesagt, ein anderes Werk von Tanavali in der Sammlung dargestellt. Und dieser Titel, We're Happy Locked Within Holes, evoziert einen Käfig oder ein Gefängnisturm und leitet dem Betrachter eine hybride Strafe zu finden, die ein Gefängnis in einen Tempel der Liebe verwandelt. Ende des Zitats. Und hier ist es noch deutlich auf der Website. Tanavali ermutigt den Betrachter über die in Oberfläche hinaus, in enge Räume zu brechen, in denen Sexualität und Liebe heimlich überleben, in Form eines Phallos in der einen Zelle und in verschlungenen Händen in der anderen. Tatsächlich dienen Tardavolis Plädoyer für eine persische Abstraktion, die für sein amerikanisches und iranisches Publikum und seine Mäzene verständlich sind, führen häufig dazu, sein eigentliches Ziel zu verschleiern. Und anstatt einen Einblick in die Arbeit zu ermöglichen, Humor und Erotik sind Überfluss vorhanden und seine selbsterklärenden Kämpfe, die westlichen Traditionen der figurativen Skulptur zu bestellen, weichen schnell einer Fülle von geschlechtsspezifischen Körpern, die man respektlos bezeichnen sollte, irrelevant. Also wie viele Projekte, die Implikationen auf diese Geschichte haben, die ich hier beschreibe. Eine Armee von Schrottplatzrobotern, die überdimensionierte oder halb versteckte Phallusse, Brüste und Vaginas zur Schau stellen. Das ist vermutlich nicht das, was der Schah gesehen hat, als er sich diese Kunst angeschaut hat und das als eine Art Sprache für seine Herrschaft verstanden hat. Und dieser Ansatz ist nicht nur bei Pavis zu finden, die arbeiten von Fama Pilaram. Famas Pilaram spielt auch mit der Art und Weise, wie Abstraktion genutzt werden kann, um eine transgressive körperliche Präsenz zu verstecken. Er nutzt diese Wasserfarben vermischt mit Tinte, um die Symbole der schiitischen religiösen Kultur darzustellen oder Masken. Und es sind aber auch miteinander verschlungene Körper. Und wenn man sich mal dieses Symbol hier anschaut, also zwei Brüste, die hier dargestellt werden, dann ist es sehr aufgeladen und das kann man leicht lesen als eine Abstraktion islamischer Motive. Das ist eine weitere, noch explizitere Version. Ich möchte nun schließen mit dem, was ich bisher aus dieser Forschung gelernt habe. Die Sakahani-Gruppe, und das ist eine sehr diverse Gruppe, die unterschiedliche Dinge machen, wurde beschrieben als neotraditionell. Ich würde sagen, dass sie synthetisch versus binär sind in der Politik des Kalten Krieges. Und dieses Konzept liegt auf verschiedenen Schlussfolgerungen, die nicht nur den Kalten Krieg unter den Rahmen des Kalten Kriegs unterminiert, sondern auch als Echo dient. Wie jemand gestern sagte, wir haben diese Entleerung der Sprache, ein Begriff wird zu einem anderen. Und hier haben wir eine Verschiebung und das Ganze wird sehr schwer zu fassen. Und wir sehen auch die Abhängigkeit dieser Sichtbarkeit, der Lesbarkeit, die letztendlich im Herzen von Abby Grays Projekt stand. Also, dass diese Blindspots gab, dass man manche Dinge nicht sehen kann, sondern nur bestimmte Dinge zur bestimmten Zeit sehen können und die anderen dafür nicht. Also, es gibt hier eine Reihe von Ersetzungen. Wir haben die Rolle des Künstlers als Interpret, die hier verschwimmen, und des Sammlers. Und das hat Auswirkungen auf denjenigen, der die Arbeiten schafft oder den Raum des politischen Widerstandes und ersetzt das mit dieser politisch sanktionierten Kunstform. Und das wird Hamad Yousefi beschreiben als die Substitution der Identitätspolitik für politische Reform oder Freiheit, wenn wir dieses Wort benutzen wollen. Und Ersetzung des Individuellen durch das Kollektive. Und bei Abby Gray haben wir das, dass sie für den Staat steht und man hat, und Pavi steht für Abby Gray. Also es gibt hier verschiedene Vertreter und es gibt auch diese Dynamik der Simultanität, ein taktischer Zug auf der Grundlage einer schon bestehenden Geschichte, die nicht sehr bekannt ist, Beziehungen aufzubauen zwischen der islamischen Kunst und der modernistischen Abstraktion. Und dies ist die Intertextualität oder Intervisualität der Arbeit. Zwei Dinge bestehen zur gleichen Zeit. Man kann das eine und das andere sehen. Es ist schwierig, alles gleichzeitig zu sehen. Es gibt eine politische Notwendigkeit. Man vermeidet die Zensur, man macht, was man will, aber man stellt etwas vor, das lesbar ist, sodass man noch weiterhin das machen kann, was man möchte. Jede Evokation, jede Referenz ist eine Leugnung, die geleugnet wird. Und das ist letztendlich das, was ich sagen wollte und komme damit zum Schluss. Diese gegenseitige Vertretung.